Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 30. Episode des Igel Podcasts. Ich bin Andreas Lange und diese 30. Episode sind wir natürlich stolz drauf. Die ist ja nicht nur so eine Art runder Geburtstag, sondern es wird auch ein Abschiedspodcast werden. Ein Verabschiedungspodcast der bisherigen Leiterin des Igel Monitors, Dr. Michaela Eickermann. Knapp 10 Jahre war sie jetzt Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und in dieser Funktion eben auch Leiterin des Igel Monitors und hat in den meisten der 30 Podcast-Episoden, die wir gemacht haben, mitgewirkt, erläutert, eingeordnet, kommentiert. Erstmal herzlich willkommen, Frau Eickermann.
Hallo, Herr Lange.
Knapp 10 Jahre Leiterin des Igel Monitors. Wir wollen in dieser Podcast-Episode ein bisschen Bilanz ziehen, wie sich Igel, wie sich der Igelmarkt, wie sich der Umgang mit Igel entwickelt, verändert hat. Aber Sie sollen auch gerne persönlich Bilanz ziehen, Erfolgserlebnisse aus dieser Zeit oder natürlich auch Ärgernisse im Zusammenhang mit Selbstzahlerleistungen. Und wir wollen natürlich auch nach vorne blicken, wo könnte die Reise hingehen, wenn es um Igel geht. Ich denke da so an unsere letzte Podcast-Episode, in der der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Stefan Schwarze noch mal bekräftigt hat, dass er am liebsten manche Igel verbieten würde. Ich erinnere aber auch an unsere regelmäßigen Versicherungsbefragungen, die der Igel Monitor durchführt, Igel Reports, aus denen ja hervorgeht, dass da in den ärztlichen Praxen recht fleißig geigelt und eben Igel angeboten werden und sehr häufig darüber nicht so gewissenhaft aufgeklärt wird, wie es sich eigentlich gehört. Und weil es um den Igel Monitor geht, so wie in unserer allerersten Episode des Podcasts, fassen wir in der Faktenbox eben nochmal klar zusammen, was der Igel Monitor genau macht.
Igel Podcast. Checkbox.
Unter Igel versteht man medizinische Leistungen, die nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung gehören. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, sei es, dass manche Leistungen nicht zu den Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung gehören, wie zum Beispiel Atteste und Reiseimpfungen, oder dass bisher keine ausreichenden Belege für ihren Nutzen vorliegen. Oft bekommen Patientinnen und Patienten Igel in der ärztlichen Praxis angeboten und sind unsicher, ob sie das Angebot wahrnehmen möchten oder nicht. Der Igel-Monitor bewertet einzelne Igel wissenschaftlich fundiert und fasst die Informationen allgemeinverständlich zusammen, um Versicherte in die Lage zu versetzen, sich gut informiert für oder gegen eine Igel zu entscheiden. Für die Bewertung analysiert das Team des Igel-Monitors das aktuelle Wissen über Nutzen und Schaden und bereitet es allgemeinverständlich auf. Außerdem beobachtet der Igel-Monitor den Igelmarkt und gibt allgemeine Tipps im Umgang mit Igel. Seit 2012 hat der Igel-Monitor mehr als 50 individuelle Gesundheitsleistungen bewertet und eingeordnet. Initiator und Auftraggeber ist der Medizinische Dienst Bund.
Podcast.
Soweit zum Igel Monitor und dessen Leiterin Dr. Michaela Eickermann wechselt in einen anderen Job und das ist Zeit für unseren Blick zurück nach vorn. So haben wir die Episode genannt, Blick zurück nach vorn. Fangen wir mit dem Blick zurück an, Frau Eickermann. Können Sie sich noch erinnern, vor nicht ganz 10 Jahren haben Sie diesen Job angetreten, wie Sie das vorgefunden haben und wo Sie gedacht haben, oh, was sind die Challenges, die Herausforderungen in der nächsten Zeit?
Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil ich bin gestartet Anfang Januar und für den Februar gab es dann schon Termin für eine Pressekonferenz, damals 3 Jahre Igel Monitor und ich bin da tatsächlich direkt richtig mitten rein in dieses Projekt gestartet, musste mich ganz schnell damit vertraut machen, um dann halt auch für die Pressekonferenz vorbereitet zu sein, also mich mit den Themen vertraut machen, mit dem Projekt an sich vertraut machen und also insofern kann ich mich da ganz, ganz gut dran erinnern und ja. Und dann irgendwann ging es dann auch los, dass man dieses Projekt weiterentwickelt hat, wie auch immer. Also ja, das war sozusagen bei allen Tätigkeiten, die ich jetzt gehabt habe, war es sozusagen tatsächlich das Projekt, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, weil es halt einfach sofort zack musste da abgeliefert werden.
10 Jahre oder knapp 10 Jahre ist eine lange Zeit. Wenn ich mich erinnere an meine eigenen Arztbesuche, dann weiß ich, dass irgendwann mal es Wartezimmer gab, in denen noch gar keine Preislisten über irgendwelche Behandlungen oder Diagnose oder Früherkennungsuntersuchungen auslagen. Und das hat sich aber so eingebürgert, so mit und mit und mit. Und ich weiß noch am Anfang oder auch gerade zu dieser Zeit, vor 12 Jahren, vor 10 Jahren, da war irgendwie auch noch so eine große Empörung bei Versicherten, dass sie gesagt haben, wir sind doch versichert, warum müssen wir denn jetzt hier Sachen bezahlen? Was ist denn das für eine Politik? Und das muss ja dann die Zeit gewesen sein, auch als sie angefangen haben.
Genau, die Igel sind ja noch ein bisschen älter, die sind ja schon vor über 25 Jahren eingeführt worden. Aber das stimmt, als ich gestartet habe, vor, ich sag mal eher 9,5 Jahren, da ist es tatsächlich noch ein bisschen, ja, da war die Empörung wirklich noch ein bisschen größer. Das glaube ich schon auch. Es war in der Öffentlichkeit viel mehr von dieser Igel-Kritik wahrnehmbar. Also es ist schon so, dass wir immer noch kritische Nutzerzuschriften bekommen. Es ist natürlich immer noch so, dass da Fälle geschildert werden, wo uns tatsächlich ein bisschen die Ohren schlackern, wenn man das so sagen kann. Es ist aber, glaube ich, so in der allgemeinen Wahrnehmung so, dass die Menschen sich ein bisschen daran gewöhnt haben, medizinische Leistungen zu bezahlen, dass sie sich daran gewöhnt haben, etwas zuzuzahlen für die Gesundheitsversorgung, vielleicht, weil sie es kennen von zahnärztlichen Zuzahlungen, vielleicht aber auch, weil sie es kennen von irgendwelchen anderen gesundheitlichen Dingen, die man selber finanziert, sei es irgendwelche sportlichen Aktivitäten, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, was auch immer. Also ich glaube auch, die Menschen haben sich ein bisschen gewöhnt und diese öffentliche Empörung ist ein bisschen kleiner geworden. Es gibt aber, glaube ich, immer noch sehr kritische und auch manchmal sehr enttäuschte Versicherte, die auch gerade noch empört sind über den Umgang mit Igeln in der Praxis. Und es gibt auf jeden Fall noch eine kritische wissenschaftliche Community, die halt diese fehlende Evidenzbasierung vieler dieser Angebote nach wie vor stark kritisieren. Und da glaube ich, die ist zum Glück, sage ich aber auch, nicht leiser geworden.
Sie sagen, es gibt noch diese kritischen Nutzeranfragen oder auch Stimmen oder Kommentare, wie sie teilweise behandelt worden sind, Patientinnen und Patienten. Aber ich stelle fest, es hat diese Gewöhnung gegeben, obwohl der Igel-Monitor ja eigentlich von den ganzen Bewertungen, die drinstehen, die meisten Igel mit unklar oder tendenziell negativ bewertet. Also diese Leistungen, die angeboten werden, die Leistungen, wo Leute Geld für zahlen, die Leistungen, wo sich die Leute auch dann gewöhnt haben, Geld für bezahlen, die sind überhaupt nicht so gut bewertet in dem Igel-Monitor und trotzdem ist diese Entwicklung festzustellen.
Das stimmt, aber es gibt natürlich einfach dadurch, dass es so unfassbar viele Leistungen gibt, also weiß man ja gar nicht, wie genau die Zahl ist und wie man die jetzt auch genau bestimmen möchte und wir natürlich nur einen Teil davon bewertet haben, gibt es natürlich noch eine ganze Reihe Leistungen, die wir nicht bewertet haben, wo die Leute sich vielleicht gar nicht so bewusst machen, dass, wenn man sich das anschaut, man möglicherweise auch da dazu kommt, dass es keine Studien gibt, keine Evidenz gibt. Also vielen ist vielleicht gar nicht so bewusst, dass zu diesen ganzen anderen Dingen wahrscheinlich die Evidenzlage auch nicht so viel besser aussähe als bei den Leistungen, die wir schon bewertet haben. Aber natürlich ist das immer ein Ausschnitt und es verändert sich ja auch immer was. Es gibt ja auch immer mal Igel, die mal so ein bisschen häufiger vorkommen, wo wir viele Nachfragen haben, die dann aber irgendwie 1-2 Jahre später gar nicht mehr so nachgefragt werden. Ja. Und natürlich gibt das ja auch immer so situationsbezogene neue Igel. Also natürlich haben wir ja durch die Corona-Pandemie ja plötzlich irgendwie ganz viele Tests gehabt, sei es am Anfang diese Antikörpertests und dann später halt die Antigentests, die man dann selber gezahlt hat, sei es aber auch irgendwie Therapieoptionen, die Menschen versucht haben, weil sie halt irgendwie diese Erkrankung oder die Folgen da ein besseres Ergebnis haben wollen. Zu dem großen Thema Long Post Covid haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Also das war ja was, wo plötzlich ganz neue Leistungen aufkamen und ja, das ist einfach so ein total veränderliches Geschäft und ich glaube, das führt auch dazu, dass die Leute sehen, okay, da gibt es eine ganze Reihe von Leistungen, die sind im Igel-Monitor bewertet und viele davon sind auch negativ bewertet, aber es gibt dann noch so viele andere, wo dann noch eine gewisse Unsicherheit herrscht und vielleicht führt das dazu, dass man da dann auch vielleicht ein bisschen weniger kritisch ist.
Aber trotzdem, was mich ja wundert ist, letztendlich werden diese Igel in ärztlichen Praxen angeboten und diese Verkaufs- oder Angebotsgespräche scheinen besser zu funktionieren als Bewertungen im Igelmonitor, die ja auf evidenzbasierter Grundlage auch gemacht worden sind. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte schaffen es immer noch gut zu suggerieren, so ein bisschen nach dem Motto, ja, das ist die Kassenleistung, die ist gut, aber meine Leistung kostet 57,80 Euro, ist besser.
Naja, weil die Leute natürlich manchmal dazu neigen, dass Dinge, die mehr kosten, auch besser sind. Es gibt ja schon Leute, die suchen ihre Weinflaschen danach aus, welche besonders teuer ist und gucken jetzt nicht so wahnsinnig danach, was das denn vielleicht für eine Traube ist, wo die herkommt und ob das jetzt vielleicht ein guter Jahrgang ist oder so. Da gibt es ja schon Menschen, die suchen das klar nach dem Preisschild aus. Und gibt auch Leute, die wählen ihre Kleidung danach aus, dass die irgendwie besonders teuer ist. Insofern wundert mich das schon nicht, dass die Leute diesem Verkaufsargument, also das, was von der Krankenkasse bezahlt wird, das ist ja, manchmal wird ja sogar dieses im Sozialgesetzbuch beschriebene Wort ausreichend dann mit einer Schulnote 4 verglichen, was so überhaupt nicht ist, was man so überhaupt nicht gleichsetzen kann. Aber häufig ist das ja so das Verkaufsargument. Das, was wir von der Krankenkasse bekommen, das ist ja nur eine ausreichende Leistung. Und wenn Sie jetzt nun aber eine gute oder sehr gute haben wollen, das kann ich Ihnen anbieten und ich muss dafür aber dann leider natürlich nochmal extra Geld nehmen. Aber wenn Sie jetzt wirklich was für Ihre Gesundheit tun wollen, dann ist das natürlich wahnsinnig toll, wenn ich Ihnen das jetzt empfehle. Also das funktioniert ja so ein bisschen mit so einem, mit Verkaufsargumenten. Es gibt ja auch Schulungen für solche Verkäufe, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und das greift einfach. Und es greift natürlich, wenn man den Menschen dann halt auch so suggeriert, das müssen sie eigentlich für ihre Gesundheit tun. Gerade dieser große Bereich Früherkennung ist natürlich ein Bereich, da kann man ja auch viel mit irgendwie auch Schuldgefühlen schon arbeiten, indem man sagt, na ja, sie wollen doch aber nicht irgendwann mal eine Krebserkrankung bekommen, sie wollen doch bestimmt vorsorgen, haben wir ja auch mal eine Folge zu gemacht, ne? Vorsorge, Früherkennung, gar nicht immer dasselbe. Also da kann man natürlich total geschickt diese ganzen Sachen an den Mann, an die Frau bringen, keine Frage. Und das führt, glaube ich, dazu, dass das auch echt noch immer ein Erfolgsmodell ist und die Leute vieles gar nicht so kritisch hinterfragen, weil das so total einleuchtend ist und weil sich natürlich niemand mit einem Sozialrechtler zusammen und sich mal erläutern lässt, was bedeutet denn eigentlich dieses Ausreichende im Sozialgesetzbuch?
Das machen wir demnächst hier im Igel-Podcast.
Ja, das wäre schön. Das war unser Thema,
aber
genau.
Können wir jetzt nochmal dieser Blick zurück nach vorn, Blick zurück im Zorn. Das heißt aber, diese Kluft zwischen diesen Verkaufsgesprächen auf der einen Seite und den Bewertungen des Igel-Monitors, die hat sich ja doch in der Zeit dann wahrscheinlich nicht verkleinert.
Nee, nicht. Und ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich gar nicht so viele Leistungserbringende, also nicht so viele ÄrztInnen erreicht haben, also die dann vielleicht nochmal kritisch ihr Angebot hinterfragt haben. Also das wäre tatsächlich was, das wäre was gewesen, wo ich mich echt gefreut hätte, wenn wir da irgendwie das Gefühl hätten, wir haben auch an der Stelle was erreicht. Also natürlich ist unsere Zielgruppe sind natürlich in erster Linie die PatientInnen und natürlich möchten wir Informationen anbieten, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. Aber wir sagen natürlich auch immer, also auch unsere Informationen können ja auch von den Anbietenden gelesen werden. Und ich hätte mich total gefreut, wenn man da mal irgendwie mitbekommen hätte, es gibt Menschen, die lesen das und die hinterfragen dann wirklich, möchte ich diese Leistung wirklich anbieten, obwohl ich jetzt nochmal schwarz auf weiß in so einem Evidenzbericht habe. Es gibt dazu keine Studien oder vielleicht sogar schwarz auf weiß aus so einem Evidenzbericht habe und aus so einer Leitlinienzusammenstellung habe. In den Studien wurde gezeigt, dass der Nutzen eben nicht groß ist, dass es aber Schaden gibt und deshalb wird es auch nicht empfohlen. Und das ist sowas, da blicke ich dann tatsächlich schon ein bisschen traurig auf diese Zeit zurück, weil ich da das Gefühl habe, da haben wir gar nicht viel verändern können. Allenfalls eben bei den Versicherten, die vielleicht sich dann auch mal gestärkt fühlen, eine Igelleistung abzulehnen. Und da finde ich, also ich glaube, das haben wir, denn da bekommen wir ja manchmal Rückmeldungen, sei es persönlich, wenn man Menschen trifft, wenn man auf Veranstaltungen mit PatientInnen ist, aber auch durch unsere Zuschriften. Also ich glaube, da haben wir schon was erreicht. Aber bei der anderen Gruppe einfach dieses Angebot ein bisschen eindämmen, da ist, glaube ich, noch viel Arbeit.
Also verstehe ich das richtig? Die eigentliche Idee des Igel-Monitors, nämlich Patienten ermöglichen oder Patientinnen ermöglichen, eine bessere Entscheidung zu treffen, das würden Sie auf die Erfolgsseite packen.
Das glaube ich schon. Einfach dadurch, dass wir ja wirklich auch eine ganze Reihe an Informationen haben, dass es uns gelungen ist, viele davon auch immer aktuell zu halten. Wir haben dann ja im Laufe der Zeit auch mal so einen formalen Prozess der Themenfindung entwickelt, dass wir halt auch gucken, wir möchten einfach das, was besonders häufig angeboten wird, das, was die Topseller sind, die möchten wir bewerten. Und da habe ich schon das Gefühl, dadurch, dass da wirklich vieles an relevanten Bewertungen mittlerweile da ist, was viele Menschen betrifft, also relevant im Sinne von betrifft viele, und von dem, was wir zurückgemeldet kriegen, ich glaube, das können wir, da können wir uns ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich glaube, das hat geklappt.
Wenn Sie das so sagen, Topseller, und ich stelle mir vor, es geht hier um eine Ultraschalluntersuchung. Das kriege ich gar nicht zusammen. Aber es zeigt natürlich, ja, es sind natürlich Selbstzahlerleistungen und dann kann man auch von Topsellern sprechen. Aber ich wollte nochmal auf die andere, das war jetzt die Patienten- und Patientinnenseite. Ich wollte aber auch nochmal auf die Ärzteschaft sprechen. Es sind ja, wie gesagt, die meisten sind nicht positiv bewertet, sondern entweder unklar oder eben tendenziell negativ. Jetzt werden Sie natürlich auch mit Ihrer Expertise eingeladen auf Ärztekongresse, auf Fachtagungen. Das heißt, da sind Sie ja auch in Kontakt. Ist, wenn Sie da so mal zurückgucken, ist Ihnen da eigentlich ein ständiger, immerwährender Gegenwind entgegengeblasen in der Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten?
Ja, Gegenwind ist noch nett ausgedrückt. Also da gab es manchmal auch schärfere Geschütze, ehrlich gesagt.
Also war das immer so oder ja. Waren das so einzelne?
Ja. Also das war schon immer so. Also es ist natürlich häufig an bestimmten Themen aufgehängt und damit an bestimmten Fachgruppen, aber es ist schon so, dass man sehr häufig Gegenwind bekommt und dass man tatsächlich, indem man versucht, sachlich zu erklären, wie es zu den Bewertungen kommt, dass man da das Gefühl hat, dass das prallt ab, das findet überhaupt kein Gehör. Also das will auch nicht gehört werden und es kommt dann immer das Gegenargument, aber ich in meiner Praxis sehe doch, aber das ist ja wirklich immer eine ganz schwierige Geschichte. Also das, was man glaubt zu beobachten, das ist ja überhaupt nicht gleichzusetzen mit einer klinischen Studie, in der ja systematisch in einem Vergleich zwischen zwei Gruppen in der Regel oder wenn es auch nur in einer Gruppe ist, aber trotzdem sehr systematisch eine Maßnahme durchgeführt wird und dann sehr systematisch Ergebnisse beobachtet und aufgeschrieben werden, dokumentiert werden. Das ist ja überhaupt nicht das Gleiche, wie wenn man jetzt in seiner Praxis ohne diese ganze Dokumentation und Beobachtung etwas macht und bei der einen oder anderen Person ja gar nicht weiß, was irgendwann passiert. Also man macht jetzt eine Igel, man macht zum Beispiel einen Ultraschall als Igel, wo auch immer im Körper und dann stellt man fest, ach, vielleicht ist da was. Und dann wird diese Person ja weitergeleitet, irgendwohin, wo dann vielleicht etwas operiert wird oder wie auch immer. Und nicht immer ist es dann ja so, dass man so ganz am Ende mitbekommt, wie wahnsinnig sinnvoll das war oder nicht. Also dieses, ich weiß schon, dass alles das, was ich mache und was ich da finde, am Ende relevant gewesen wäre, das kann man ja gar nicht beurteilen. Wir haben ja immer wieder im Bereich der Früherkennung dieses Thema Überdiagnosen. Also es sind richtige Diagnosen, ja, bleiben wir mal im Bereich Krebserkrankung, eine richtige Diagnose einer Krebserkrankung, aber es kann sein, dass das überhaupt nicht symptomatisch geworden wäre im Leben dieser Person, gar keine Beschwerden verursacht hätte, weil es einfach ganz, ganz langsam wachsende Tumoren gibt zum Beispiel und das sind einfach Daten, das kann man nur aus Studien erheben. Also nur in Studien kann man ja sehen, wo man ja eine Gruppe mit dem Screening untersucht und eine Gruppe nicht screent, kann man ja solche Daten überhaupt erheben. Also das, ob jetzt bei der einzelnen Person, wo man jetzt eine Tumorzelle gefunden hat in der Praxis, das am Ende eine Überdiagnose wäre oder nicht, das kann man ja gar nicht beurteilen. Und dass diese Studienevidenz, dieses Wissen, was man aus den Studien hat und was so wichtig wäre, um einzuordnen, wie häufig kommt es zu falschen Diagnosen, wie häufig kommt es zu richtigen, aber Überdiagnosen, wie häufig kommt es dann zu Übertherapien, dafür braucht man halt einfach diese Beobachtungsdaten von vergleichenden Studien und von eben auch ausreichend langen Studien. Und das kann man nicht gleichsetzen mit dem, ich weiß schon, was ich da mache und ich sehe die Leute ja regelmäßig.
Aber dann helfen Sie mir auf die Sprünge. Also nach meinem Verständnis sind ja Ärztinnen und Ärzte durchaus auch wissenschaftlich denkende Menschen, die sich auch mit Studien möglicherweise beschäftigen. Wie kann es sein, wenn Sie sagen, ich gucke jetzt 10 Jahre zurück, wie kann es sein, dass Sie sich grundsätzlich gegen diese Argumentation, die Sie gerade dargelegt haben, eigentlich grundsätzlich zu verschließen scheinen?
Also erstens glaube ich gar nicht, dass sich alle tatsächlich regelmäßig mit Studien beschäftigen. Das ist ja auch gar nicht unkompliziert und das ist auch, da kann ich ja noch auf eine längere Zeit, in der ich jetzt grundsätzlich in diesem Bereich der evidenzbasierten Medizin arbeite, zurückgucken. Das ist ja auch nicht gerade einfacher geworden, sich mit Studien zu beschäftigen. Also ne, es gibt immer noch mal wieder neue statistische Verfahren, wie auch immer. Also ich glaube, dass gar nicht alle sich im Detail mit Studien und Studienqualität und Studienbewertung und was kann ich aus welcher Studie ableiten, beschäftigen. Weil sie das gar nicht in ihrem klinischen Alltag unterbekommen. Auf der anderen Seite muss man aber auch einfach sagen, dass trotzdem es einfach ignoriert wird, weil manchmal auch so diese Denke vorherrscht, eine Studie ist eine künstliche Situation und das, was ich in der Praxis mache, ist das wahre Leben. Und ich glaube, da, wenn man da schon mal umdenken würde und sagen würde, nee, eigentlich ist eine gut gemachte Studie ja eine künstliche Studiensituation, aber die sollte so nah wie möglich eigentlich schon auch mal an der Versorgung dran sein. Da kann man nicht einfach sagen, das zählt für mich nicht.
Also sie verschließen sich, nein, die verschließen sich nicht, aber haben immer noch diesen Unterschied im Kopf irgendwie, eine Studie ist Labor und meine Praxis ist echtes Leben.
Genau, genau so. So ein bisschen, das ist das Experiment. Klar, man sagt ja, ne, das ist das Experiment und bei mir ist das richtige Leben und ich gucke auf das richtige Leben, weil das ist die Wahrheit und die Studie, ja, das ist die Theorie und aber die Wahrheit zählt für mich mehr als die Theorie. Das ist
und
leider so.
Wenn Sie sagen, dass Gegenwind ein bisschen harmlos gefasst wäre, heißt das, Sie sind wirklich dann regelrecht angefeindet worden, weil Sie vielleicht im Eagle-Monitor bestimmte Untersuchungen irgendwie mit tendenziell negativ bewertet haben?
Ja, tatsächlich. Also es ist schon in regelmäßigen Abständen, wenn man so öffentlichkeitswirksame Dinge macht wie Pressekonferenzen, bekomme ich danach nicht nur nette E-Mails. Also das ist schon so, dass ich dann da manchmal, also dass mir dann Krebserkrankungen gewünscht werden. Also das sind schon, natürlich sind das Einzelfälle, ne? Das muss man ja klar sagen. Das ist ja auch gut, dass das Einzelfälle sind. Aber ich finde auch diese Einzelfälle richtig hässlich. Das macht man einfach nicht. Das kann ja sein, dass man nicht der Meinung einer Person ist und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn Leute irgendwie mich irgendwie für eine blöde Kuh halten, aber ich finde nicht, dass man es macht, dass man Menschen irgendwie solche hässlichen Sachen wünscht. Das tut man einfach nicht. Also da erwarte ich von einer Person, insbesondere wenn sie eine akademische Ausbildung hat, dass man da nochmal zweimal drüber nachdenkt, bevor man so eine E-Mail abschickt, und eigentlich erwarte ich von allen Menschen, dass sie ein bisschen Kinderstube mitbekommen haben, dass man einfach sowas nicht macht.
Ja, es gehört sich nicht, ne? Also genau. Das ist so ein bisschen diese Kategorie, das gehört sich nicht.
Naja, man macht immer das, was man selbst, also ne, irgendwas, was man selber auch nicht möchte, das macht man aber anderen nicht. Also das kann man ja so ganz banal mal so für sich reflektieren. Also aber da will ich nochmal sagen, also natürlich sind das Einzelfälle, aber es ist schon was, wo ich dann schon immer, wenn das sich mal wieder häuft, schon ein bisschen irritiert bin und irgendwie schon nochmal ganz kurz schlucken muss und sagen muss, boah, da habe ich jetzt aber auch wirklich keine Lust mehr, mir nochmal sowas durchzulesen.
Jetzt haben wir so viel über Gegenwind gesprochen, jetzt aber mal was Gutes. Also 9,5 Jahre, wenn Sie positiv zurückwirken, wenn Sie daran denken, also da werde ich mich dran erinnern, das war gut, da ist was besser geworden. Was fällt Ihnen da ein?
Also ich glaube, wir haben das Format einfach weiterentwickelt in dem Sinne, dass wir auch nochmal neue Produkte geschaffen haben. Also wir haben ja in der Zeit wir haben ja mehrere Befragungen schon gemacht. Unsere allererste Befragung ging ja tatsächlich ein bisschen darum, den Eagle-Monitor nochmal, also da nochmal so ein bisschen Feedback zu bekommen, ne? Welche Kommunikationsformate funktionieren. Da kam, glaube ich, eben auch die Geschichte raus, dass die Filmchen jetzt nicht so wahnsinnig gut angenommen werden und aber trotzdem die Informationen als verständlich empfunden wurden. Wir hatten damals konkret gefragt, ob die Menschen es als hilfreich empfinden, dass wir so ein Fazit ziehen, ne? Tendenziell negativ, tendenziell positiv, oder ob wir eher quasi nur beschreiben sollen und man dann sein eigenes Fazit ziehen soll. Und da war ein ganz klares Feedback in dieser Befragung, nee, das ist total hilfreich für die Menschen, dass man da zumindest mal so ein immer strukturiertes Fazit hat, wo man dann ja immer noch eine andere Entscheidung für oder gegen diese Eagle treffen kann. Also damit hat es ja angefangen, und aus dieser ersten Befragung, wo es ein bisschen darum ging zu gucken, welche Stellschräubchen können wir noch drehen, ist ja dann jetzt im Laufe der Zeit dieser Eagle-Report entstanden, den wir jetzt ja schon ein paar Mal gemacht haben, wo wir dann schon vergleichende Ergebnisse haben, wo wir dann diese Top-Listen haben, was wird besonders häufig angeboten. Aus diesen Top-Listen haben wir dann wieder so einen Algorithmus oder einen Teil dieser Top-Listen sind ein Teil unseres Algorithmus, ist, wie finden wir neue Themen, dass wir halt schon irgendwie gucken, dass wir die möglichst für viele Menschen interessanten Themen bearbeiten und solche Geschichten. Wir haben diesen Podcast entwickelt und wir haben natürlich auch im Hintergrund ganz viel methodisch gearbeitet. Also klar, wir machen immer unsere Bewertung und die Bewertungen werden dann aktualisiert und viele haben es sicher mitbekommen, ein Teil der Bewertung haben wir irgendwann dann auch nicht mehr weiter aktuell gehalten, sondern ins Archiv gepackt oder dann auch von der Homepage genommen. Und natürlich kommen immer mal neue Themen dazu und andere Themen fallen dann weg, einfach damit man einfach die Dinge, die im Moment interessant für die Menschen sind, auch aktuell halten kann. Aber wie gesagt, der Podcast ist ja nochmal so ein Format, wo wir einfach nochmal versucht haben, einfach auf eine ganz andere Art und Weise unsere Themen den Menschen zu vermitteln.
Und der E-Report ist, glaube ich, eine der wenigen Erhebungen, wo die wirklich so versuchen, so ein bisschen ein allgemeines Bild zu geben über den Igelmarkt und was er eben konkret auch bedeutet für Patientinnen und Patienten.
Genau, wir haben ja auch nicht nur diese Top-Listen, sondern wir fragen ja auch immer was zum Umgang mit Igeln in der Praxis. Wir fragen ein bisschen, wie zufrieden sind die Menschen damit, wie in der Praxis mit den Igeln umgegangen wird. Und das sind schon auch spannende Dinge. Also ich bin da schon, also man hat dann einfach nochmal so schwarz auf weiß, etwas, was man immer vermutet, aber ja ansonsten nicht so weiß, dass es zwar vielleicht mittlerweile ganz gut klappt, dass verständlich erklärt wird, was gemacht wird und dass zu dem Nutzen informiert wird, wobei ich da ein bisschen skeptisch bin, ob da immer über den Nutzen, den man auch wirklich aus Studien kennt, informiert wird. Aber davon mal völlig abgesehen, wir haben da schon auch immer nochmal Daten, dass halt über den Schaden, den eine solche Untersuchung auslösen kann oder eine Igel auslösen kann, weniger informiert wird. Wir haben tatsächlich auch nochmal Angaben darüber, dass Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen und all solche Sachen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant und das merken wir ja auch an den Reaktionen, an den Nachfragen, wenn wir den Igel-Report wieder veröffentlichen. Das ist, glaube ich, schon was die Menschen interessiert. Was passiert da eigentlich?
Also, die Menschen können sich im Igel-Monitor informieren. Das tun sie auch. Er wird sehr häufig aufgerufen. Der Igel-Monitor hat dazu geführt, dass viele Patientinnen und Patienten irgendwie in der Lage sind, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt immer noch diese verschiedenen Sichtweisen. Studien sind Studien und Praxis ist Praxis und deshalb eben auch verschiedene Interessen von Ärztinnen und Ärzten auf der einen Seite und jetzt Ihnen vom Igel-Monitor auf der anderen Seite. Und die Leute gewöhnen sich daran, dass sie eben für Leistungen auch Geld bezahlen müssen. Was sind Ihrer Meinung nach so die wichtigsten Punkte, die man verbessern könnte, um diesen Igelmarkt für alle Beteiligten ja etwas vernünftiger zu gestalten?
Also ich glaube, nochmal klar Regelungen zu treffen, dass es nicht geht, dass Menschen unter Druck gesetzt werden. Also dass man, wobei es im Grunde ja geregelt ist, also was jetzt irgendwie den Zeitraum angeht, wann eine Aufklärung über eine Maßnahme zu erfolgen hat und dass man darüber angemessen lange nachdenken kann. Das ist ja im Grunde sogar schon im Patientenrechtegesetz geregelt. Aber vielleicht muss man da schon nochmal gucken, was da regelbar ist, im Sinne von auch, es kann nicht sein, dass ein Termin gebunden wird an den Kauf einer Igel. Solche Geschichten, aber ist natürlich alles schwierig und schwer regelbar oder na, regelbar ist es wahrscheinlich, aber kontrollierbar. Sowas müsste sich ändern. Ich glaube aber,
das ist jetzt dieser Bereich in der ärztlichen Praxis, der Umgang mit Igel oder auch das unmittelbare Verkaufsgespräch, sag ich mal, zwischen Arzt und Patient, Ärztin und Patientin.
Ja, also ich glaube, was sich auf jeden Fall ändern oder was sich ändern muss, ist, glaube ich, tatsächlich nochmal das Bewusstsein für die Evidenz. Ich sag's irgendwie immer wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das in diesem Podcast schon gesagt habe. Ich glaube wirklich, dass es total wichtig ist, dass schon junge Medizinstudierende sehr früh über die Notwendigkeit, also das muss da eingeimpft werden, wie wichtig es ist, Studiendaten zu haben, Studiendaten zu kennen, Studien lesen und interpretieren zu können. Es gibt ja auch Formate, die da einen unterstützen. Also man muss ja nicht jede Studie immer selber lesen. Manchmal gibt es ja so systematische Übersichtsarbeiten, in denen dann schon Wissenschaftler sich die Mühe gemacht haben, Einzelstudien zu extrahieren, zusammenzufassen, so dass man das dann halt so eine aggregierte Form der Evidenz nutzen kann. Man kann auch in gute evidenzbasierte Leitlinien Leitlinien schauen und sich das anschauen. Aber ich glaube, es muss einfach ein stärkeres Bewusstsein da sein und es muss eine Offenheit da sein, Studiendaten zu vertrauen. Also nichts gegen die eigene ärztliche Expertise und nichts gegen etwas, was man auch mal beobachtet, aber es muss einfach in einen sinnvollen Kontext gebracht werden. Und dieser sinnvolle Kontext ist einfach das, was man weiß aus großen Studien.
Gibt es denn genügend Studien?
Nee, natürlich nicht. Das ist ja, wir haben ja bei ganz vielen sind wir zum Beispiel zu einem Ergebnis unklar gekommen und auch einige von den tendenziell Negativbewertungen, wo wir dann nur diese Schadensendpunkte indirekt erhoben haben. Also weil es einfach zu vielen Themen gar keine Studien gibt. Klar, das ist so. Da sind natürlich dann auch, ist natürlich auch die Frage, wer hat ein Interesse daran, eine Studie zu machen. Aber das ist, glaube ich, in allen Bereichen der Medizin so, dass man sich, oder in vielen Bereichen der Medizin, so sage ich es mal, dass man sich wünscht, dass mehr Studien passieren. Und das ist aber einfach natürlich ein Problem. Wer möchte das initiieren? Wie können diese Studien finanziert werden? Welche Forschungsförderungsmöglichkeiten gibt es dann für solche Fragestellungen? Ja, ein riesiges Problem. Auch nicht nur was Igel angeht, ist so. Also das wird wahrscheinlich, kann man, glaube ich, über die gesamte Medizin so sehen.
Jetzt erinnere ich mich an die letzte Episode des Igel-Podcasts, als wir den Patientenbeauftragten der Bundesregierung Stefan Schwarze. Und wo eben, wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen bei dem Blick nach vorn, was müsste sich ändern, was könnte besser geregelt sein. Und da ging es ja nochmal darum, bestimmte Igel möglicherweise ganz zu verbieten. Ist das ein Hebel, den man anpacken sollte?
Ich glaube, dass das total schwierig ist. Ich glaube, das hat Herr Schwarz aber auch schon so eingeräumt. Denn dann muss man ja immer festlegen, wann etwas erbracht werden kann und. Also, weiß ich nicht. Also fehlt mir vielleicht auch so ein bisschen die juristische Fantasie, was man verbieten kann und was nicht. Aber ich glaube, es wäre schon gut, wenn man nochmal den ein oder anderen Hebel finden würde, um nochmal die Art des Angebotes ein bisschen besser zu regeln.
Das heißt, wenn wir es nicht mit verboten haben, wenn es weiterhin auch Igel geben wird, die verkauft werden in ärztlichen Praxen, dann funktioniert es nur und einzig und allein über Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Information, ja. Information, Information.
Genau. Und ich meine, es ist ja auch, also wenn wir jetzt so eine Igel haben, die, wo wir eben nicht irgendeinen Schaden in der Studie sehen und wo es einfach so ein bisschen unklar ist, ob das jetzt wirklich einen starken Nutzen hat für die Betroffenen, aber die PatientInnen sich dann aber damit wohlfühlt und diese Abwägungsentscheidung, diese Igel in Anspruch zu nehmen, dann eben mit genau diesem Wissen treffen, dann ist es ja auch okay. Also das, was natürlich wirklich für uns so ein bisschen die roten Tücher sind, ist ja wirklich dieses flächendeckende Angebot von Leistung, wo man eben Studiendaten hat, die klar den Schaden höher oder wo man mehr Schaden sieht als eben Nutzen. Und ja.
Gehen Sie mit einem Lachen und einem tränenden Auge?
Ja.
wenn Sie jetzt den Igel-Monitor verlassen, Frau Eickermann?
Ja, also der Igel-Monitor ist natürlich auch nur ein Teil meiner Tätigkeit, also ne, auch wenn das jetzt vielleicht so anders aussieht, aber nee, ich verlasse den Medizinischen Dienst Bund auf jeden Fall mit einem lachenden, einem tränenden Auge, weil es halt schon viele interessante Projekte gab in meiner Zeit dort, viele interessante Beratungstätigkeiten. Also ich habe ein wirklich breites Themenspektrum in meiner Zeit bespielen können, unter anderem auch den Igel-Monitor. Also mir hat dieses Portal schon auch immer viel Freude gemacht, weil man natürlich durchaus immer ins Gespräch kommt auch, sowohl mit PatientInnen als auch mit ÄrztInnen. Also ich habe natürlich eben schon auch ein bisschen die negativen Seiten hervorgehoben, aber man kommt ja manchmal auch in konstruktive Diskussionen mit ÄrztInnen. Da gibt es ja durchaus auch Beispiele. Und das hat schon immer Spaß gemacht. Und ich erinnere mich noch, als sie irgendwie vor 2,5 Jahren oder so mit der Idee Podcast um die Ecke kam und ich dachte, oh nein, warum das denn jetzt auch noch? Warum müssen wir jetzt Podcaster werden, war ich ja total kritisch. Und ich muss sagen, dass das aber sowas war, was mir doch irgendwie so von Folge zu Folge mehr Spaß gemacht hat. Also auch die Folgen, wo ich dann hier selber mit am Mikro sitze, aber auch die Folgen, wo meine Aufgabe ja tatsächlich, wenn eher im Hintergrund war. Also insofern auf jeden Fall gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und das ist, glaube ich, immer das Beste, was passieren kann, wenn man so einen Job verlässt.
Das war der Blick zurück nach vorn. Den haben wir hier versucht, den Blick zurück nach vorn. Da schließt sich ja auch der Kreis zur 30. Episode des Eagle-Podcasts. Diesen Blick zurück nach vorn haben wir hier versucht, in der 30. Episode des Eagle-Podcasts jetzt nochmal als ganzen Satz. Und in dieser letzten Episode, das war jetzt nicht die letzte Episode mit Ihnen, Frau Eickermann, aber es war die letzte, das prognostiziere ich jetzt mal, aber es war eben die letzte Episode mit Dr. Michaela Eickermann als Leiterin des Eagle-Monitors. Vielen Dank für dieses auch teils persönliche Resümee und viel Erfolg für das, was die Zukunft so für Sie bereithält.
Dann brauche ich aber jetzt auch noch einen abschließenden Satz. Ja, vielen Dank, Herr Lange. Erstens für die Idee, die Sie damals hatten und für Ihre Überzeugungskraft, mit der Sie mich für diese Idee begeistert haben. Ja, und für einfach die 30 Folgen, die Sie ja alle gemacht haben. Also ich habe ja, wie gesagt, nur einen Teil gemacht, aber Sie haben alle 30 gemacht. Und alles Gute an Sie als Teil des Eagle-Monitor-Teams, dass das so weitergeht und auf die nächsten 30 Episoden, die ich dann quasi von außen hören kann.
Ja, es sei denn, Sie werden eingeladen. Also gut, dann haben wir uns gegenseitig jetzt bedankt. Das war die 30. Episode des Eagle-Podcasts. Kommentare, Feedback, eigene Meinungen, auch Themenvorschläge, wie immer. Das nehmen wir doch alles sehr gerne. Es ist uns herzlich willkommen. Und am leichtesten können Sie das loswerden auf unserer Homepage. Das ist eagle-monitor.de und dann den entsprechenden Button Podcast klicken. Da können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Ich bin Andreas Lange. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten, zum 31. Mal. Dankeschön.
Eagle Podcast.